Hier ist das Mittagsmagazin auf Radio Korax auf der 95.9. Vielleicht hört man es im Hintergrund, die Straßenbahnen fahren hier am Steintorplatz entlang, von dem wir heute live dieses Magazin senden. Und wir widmen uns so einigen Sachen, die hier zu finden sind. Eine Sache ist ein Denkmal, das Leuten vielleicht gar nicht so auffällt. Wenn man sie fragt, ob sie es kennen, dann verneinen viele Menschen das. Hier gibt es eine Stele, deren Inschrift ist zum Gedenken an die 104. US-Infanteriedivision Timberwolf. Und was es genau mit dieser Stele auf sich hat, wie die an das Kriegsende 1945 in Halle erinnern soll, darüber will ich jetzt sprechen mit Michael Fiebig, Leiter der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle und damit quasi auch mein erster Interviewpartner, der diese Covid-19-Tonangel mal testen darf, mit der man Face-to-Face-Interviews mit 1,5 Metern Abstand führen kann. Hallo, Herr Fiebig.
Schönen guten Tag. Ich bin erfreut, in dieses Fellknäuel hineinsprechen zu dürfen. Das ist auch für mich eine neue Erfahrung.
Genau, wir stehen jetzt schon vor der Stele. Aus Metall sind hier so zwei Bronzereliefs angebracht. Einmal sieht man so einen Wolf im Profil und man hat eben diese größere Plakette, an der diese Inschrift ist. Es geht um das US-Militär, das Halle befreit hat im April 1945. Die Inschrift des Denkmals lautet weiter: Durch umsichtiges Vorgehen unsere Stadt vor der völligen Zerstörung durch ein Bombardement bewahrte. Soweit erzählt quasi das Denkmal selbst, um was es hier geht. An was soll denn erinnert werden durch dieses Denkmal?
An die Einheit, die da drauf auch geschrieben steht, die 104. US-Infanteriedivision Timberwolf. Dieses Zeichen, was wir hier sehen, ist dieser sogenannte Shoulder Patch. Das haben die Truppen damals alle gehabt. Die Einheit ist gebildet worden in den Rocky Mountains und dort gibt es diese Wolfart und deswegen gibt es dieses Zeichen, was sie sich selbst ausgewählt haben. Die Timberwölfe sind bei Kriegsende sozusagen in die Kampfhandlung hier in unserer Region involviert gewesen. Die haben auf ihrem Marsch bis hierher nach Mitteldeutschland in Halle unter anderem das Konzentrationslager Dora-Mittelbau befreit. Die hatten also schon gesehen, was Nazis anrichten können, haben eine ungeheuer menschliche Geste dort gemacht, indem sie ihr medizinisches Equipment sozusagen zurückgelassen haben, um dort die Häftlinge pflegen zu können und sind dann als kämpfende Truppe weitermarschiert. Und das ist ja, kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen, eine kämpfende Truppe, die ihre eigene medizinische Versorgung weglässt, um anderen Menschen zu helfen. Und die sind dann Anfang April 1945 schließlich hier vor der Stadt und haben dann am 17. April 1945 begonnen, die Stadt einzunehmen und fast kampflos zu befreien, was mit einer etwas eigenartigen Geschichte zusammenhängt, die in der Nacht vom 16. zum 17. April 1945 stattgefunden hat.
Das Ganze jährt sich also in wenigen Tagen auch zum 75. Mal. Dieses Denkmal hier gibt es seit 2003 und Sie haben schon angesprochen, es gibt eine rege Erinnerungskultur schon auch in Halle an eben diese sagenumwobene friedliche Übergabe der Stadt, dass es hier nicht zu großen Kämpfen und Zerstörungen gekommen ist. Was ist denn die Geschichte dieses Denkmals? Wer hat das initiiert und wieso wollte man gerade auch der US-Armee gedenken, anstatt eben all der deutschen Persönlichkeiten, die angeblich auf die eine oder andere Art und Weise beteiligt waren?
Es sind ja tatsächlich mehrere Deutsche beteiligt. Luckner, der berühmte Luckner, war einer von mehreren, die hier in der Stadt Aktionen getätigt haben, um das Kriegsende relativ glimpflich über die Stadt kommen zu lassen sozusagen. Aber die Rolle der Amerikaner selber hat ja über die vielen Jahrzehnte seit Kriegsende überhaupt keine Rolle gespielt. In der sozialistisch geprägten Erinnerungspolitik damals spielte das keine Rolle. Da geht die Befreiung der Stadt eigentlich erst los mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen, die dann am 1. Juli 1945 hier Besatzungsmacht sind. Aber die Zeit vorher spielte überhaupt keine Rolle. Die ist weder untersucht worden, noch gewürdigt worden, noch sonst was. Und dann ist es das große Verdienst von Leuten wie dem Rechtsanwalt Matthias Maurer, der das genauer untersucht hat, welche Rolle die Amerikaner eigentlich gespielt haben. Und der hat 2001 ein ungeheuer wichtiges Buch rausgegeben, Our Way to Halle heißt das. Und der hat das also gemacht anhand der Unterlagen dieser Einheit und auch anhand von Interviews mit Veteranen, die es damals noch gegeben hat. Ich glaube, von denen lebt inzwischen niemand mehr. Und umso höher ist das ja zu bewerten, dass der das geschafft hat, das damals herzustellen, diesen Kontakt. Und auf Initiative von ihm und einigen anderen Leuten hat sich dann die Stadt auch damit befasst. Und ich glaube, 2001 gibt es einen Stadtratsbeschluss, dass man dieses Denkmal hier einweihen sollte, um endlich in der Stadt öffentlich ein Zeichen zu setzen an diese Tat der Amerikaner von 1945, dass sie eben diese Stadt kampflos besetzt haben. Das Geld hat Maurer dann über einen Verein eingesammelt für dieses Denkmal. Man hat einen Wettbewerb ausgelobt und das, was wir hier sehen, ist sozusagen der Siegerentwurf. Der stammt von einem Herrn Messerschmidt und es gab hier ein Gremium in der Stadt unter unserem berühmten und sehr geliebten Professor Göbel, der das entschieden hat, dass dieses sozusagen umgesetzt wird. Und es ist also erstaunlich, muss man ja mal sagen, wenn ein Stadtratsbeschluss von 2001 ist, dass anderthalb Jahre später, im Mai 2003, schon das Resultat vorliegt. Und es sind damals ganz wichtige Leute hier gewesen, für die Geschichte unserer Stadt wichtige Leute, um das Denkmal auch einzuweihen.
Wir stehen hier am Steintor. Hier befindet sich jetzt das Denkmal, das an die 104. US-Infanteriedivision erinnern soll. Wieso eigentlich am Steintor?
Das ist vielleicht eigentlich ein zentraler Platz. Man geht ja mit so einem Denkmal dahin, wo ganz viele Menschen sind. Das macht man auf dem Markt oder das macht man an so einem Knotenpunkt wie hier. Und dann spielt noch eine verwaltungstechnische Sache vielleicht eine ganz kleine Rolle. Hinter uns haben wir ja ein Gebäude, was eine ganz lange Geschichte hat, wo mal die Gewerkschaft drin war, wo mal die SED drin war. Und hier in diesem Gebäude am Steintor ist eben auch der erste amerikanische Stadtkommandantur damals eingezogen. Und vielleicht ist das ein Ausgangspunkt für die Überlegung gewesen, das Denkmal hier zu platzieren. Denn alle Sachen kann man nicht am Markt bringen. Und viele andere Denkzeichen, die man sonst hat, die sind oft auf Friedhöfen. Und hier ist es ja eher ein freudiges Ereignis, an das man erinnert. Und deswegen finde ich den Platz in Ordnung. 2003 hat, glaube ich, noch niemand dran gedacht, dass am Steintor hier oder direkt in unmittelbarer Umgebung mal der Campus entstehen würde. Und diesen Zusammenhang finde ich ja besonders geeignet, weil dadurch auch viel mehr junge Leute hierher kommen, als das früher der Fall war, als es die universitären Gebäude hier in der Umgebung noch gar nicht gegeben hat.
Jetzt sprechen wir quasi schon viel über das Denkmal, über die heutige Situation. Welche Bezüge könnte es geben? Es sind dabei schon ein paar Namen gefallen, zum Beispiel Graf Luckner. Auch Lisa ist so ein Name, der immer wieder fällt, wenn es um die Ereignisse 1945 im April in Halle geht. Was kann man denn heute rekonstruieren, was damals genau passierte?
Ganz viele Sachen lassen sich so gar nicht mehr rekonstruieren, weil man damals auch viel abgesprochen hat und gar nicht viel Papier produziert worden ist. Was man relativ gut weiß, ist die Rolle von Luckner, weil es dazu in amerikanischen Archiven einen relativ ausführlichen Bericht darüber gibt. Es gibt sogar einige Sekunden Filmmaterial über die Verhandlungen, die Luckner und der Wehrmacht Major Huhold im Auftrag der Wehrmacht ist der ja unterwegs gewesen. Luckner hätte ja gar nichts Militärisches verhandeln können, der war ja eine Zivilperson. Es sind also mehrere Personen und über dieses Treffen von Luckner in der Nacht vor dem 17. April 1945 ist also ziemlich viel bekannt. Weniger bekannt ist eben über die zivilen Aktionen, die von einigen Leuten hier aus der Stadt gemacht worden sind, von Universitätsprofessoren unter anderem, die dazu aufgerufen haben, dass es so eine weiße Fahnen-Herausaktion gibt, dass also die Leute weiße Bettlaken oder sonst was aus den Fenstern hängen sollen, damit die Amerikaner wissen, von hier wird nicht mehr geschossen. Und auf der anderen Seite war aber genau das eigentlich eine ziemlich waghalsige Angelegenheit. Man konnte sich überhaupt nicht darauf verlassen, dass die Leute das wirklich tun würden, denn es gab ja noch die Gefahr, die Wehrmacht war in der Stadt, es gab geringe SS-Verbände noch hier. Keiner wusste ja von den normalen Bewohnern, wie viele das sind. Wir wissen heute, dass die SS nur ganz wenige gewesen sind, aber die Gefahr, dass irgendwas passiert den Leuten, die weiße Fahnen raushängen, die war ja real. Und umso bemerkenswerter ist es, dass sich also so unterschiedliche Leute zusammengefunden haben, um ein paar Dinge zu koordinieren, um den Amerikanern bei Zeiten klarzumachen, dass in dieser Stadt nicht mehr gekämpft wird und dass auf sie keiner schießen wird. Als sie dann einmarschiert sind, am 17. April morgens beginnt das ja und das dauert eigentlich 2 Tage, weil es doch immer noch einzelne Kampfnester hier in der Stadt gegeben hat, hat sich ja auch für die Amerikaner gezeigt, dass es so ganz gefahrlos auch für sie nicht ist. Also wir haben dieses Glück, dass es diese verschiedenen handelnden Personen gibt und dass es zu einer zentralen oder kompletten Zerstörung der Stadt nicht gekommen ist, hat noch ein paar mehr Hintergründe, die mit Informationen im Zusammenhang zu sehen sind, glaube ich, die jemand zu treffen hat, der so ein Bombardement dieser Stadt plant. Der muss sich genau überlegen, was er jetzt für eine Stadt angreift, was das für einen militärischen Zweck hat. Und ich weiß aus den amerikanischen Unterlagen, weil ich 2002 selbst dort im Archiv gewesen bin, in den USA und vieles lesen konnte, Es gab zum Beispiel viele Informationen, die die Amerikaner hatten, darüber, dass in dieser Stadt erstens sehr viele Verwundete untergebracht sind und hier gepflegt werden und zum Zweiten, dass es in der Stadt ein großes Kontingent alliierte Kriegsgefangene gäbe, Amerikaner, Briten und Franzosen. Und es gab sehr unterschiedliche Angaben, wie viele das sind. Das heißt, wenn ich jetzt als amerikanischer General einen Luftangriff auf diese Stadt befehle, setze ich ja diesen Verwundeten und diesen Alliierten sozusagen die Gefahr aus, dass die jetzt durch die amerikanischen Bomber getötet werden in einer Situation, wo es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist. Und auch diese Überlegungen haben natürlich eine Rolle gespielt bei dem letztendlichen Entschluss, die Stadt nicht zu bombardieren.
Aber es gab Luftbilder und eines dieser alliierten Luftbilder ist quasi hier auch eine Vorlage für dieses Denkmal, vor dem wir stehen. Diese große Bronzeplatte zeigt eben eine Luftaufnahme, ich glaube von 1944, von den Alliierten. Sie haben angesprochen die Abwägungen. Welche Rolle hat da Zwangsarbeit gespielt? Also auch in Halle gab es ja Tausende von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern.
In den Überlegungen der strategischen Bomberkommandos, die sowas planen, spielen aus meiner Sicht das Vorhandensein von Zwangsarbeiterlagern oder Ähnlichem offenbar überhaupt keine Rolle. Bis in einer bestimmten Situation im Krieg sind immer rein militärische Erwägungen ausschlaggebend. Und Halle ist ja zweimal schwer angegriffen worden, im Februar und im März 1945. Zuletzt am Ostersamstag, am 31. März 1945, morgens 10 Uhr, geht ein schwerer Angriff auf dieser Stadt nieder. Und bei strategischen Bomberkommandos, das habe ich mir auch angeschaut dort im Archiv, auch die Luftbilder der Amerikaner, gibt es immer drei Phasen des Fotografierens sozusagen. Die schicken vorher Flugzeuge über so eine Stadt, die die Stadt von oben fotografieren. Auf der Basis dieser Fotos wird dann für die Bomber festgelegt, was sie überhaupt anzugreifen haben. Dann fotografieren die während der Angriffe oder filmen. Auf diesen Fotos und Filmen sieht man nichts, außer Qualm natürlich. Und dann fliegen die zwei, drei Tage später nochmal über die Städte und schauen, was die getroffen haben. Und das ist zum Beispiel in Halle für den Angriff vom Februar und vor allen Dingen für den Angriff vom 31. März sehr gut zu sehen. Die wollten das Güterbahnhofsgelände zerstören, denn es war ein großer Güterbahnhof, der bis dahin noch komplett funktioniert hat, wo ganz viele Rüstungsgüter drüber gelaufen sind, nach Meinung der Amerikaner und natürlich Soldaten. Und deswegen galten die Angriffe unter anderem dem Hauptbahnhof, dem angrenzenden Güterbahnhof. Dort haben wir also die größten Zerstörungen und dann an verschiedenen anderen Stellen in der Stadt auch. Es gab vorher schon mal einen Angriff am 16. August 1944. Der galt den Siebel-Flugzeugwerken, die man auch ein bisschen getroffen hat. Aber der größte Kollateralschaden ist eigentlich damals auf dem Gertraudenfriedhof niedergegangen. Der liegt ja direkt an der Grenze der Siebel-Flugzeugwerke. Und die Flugzeugwerke hatten ringsrum an der Friedhofsmauer Baracken stehen, wo man Flugzeugteile gelagert hat. Und das wollte man zerstören. Und wie gesagt, die Zielgenauigkeit damals war nicht besonders hoch. Und deswegen gibt es halt solche Pläne. Deswegen kann man gut sehen auf diesen Plänen, auf den späteren Fotografien, was die zerstört haben. Und wir sehen in den Unterlagen der strategischen Bomberplanungen, wie gesagt, dass rein militärische Erwägungen eine Rolle spielen und die nicht großartig drüber nachdenken, was sie noch für Schaden anrichten unter der Bevölkerung.
Die Siebel-Flugzeugwerke sind ein gutes Stichwort, weil die unter anderem ein KZ-Außenlager betrieben. Also es gab mehrere tausend Menschen in dieser Stadt, die ja eigentlich aus einer deutschen Tätergesellschaft bestand, die auch dieses Kriegsende nicht als eine Befreiung erlebte, sondern als Niederlage interpretierte. Auch hier gab es zahlreiche Selbstmorde. Zum Beispiel der Gauleiter Egelin hat in diesen Apriltagen Selbstmord begangen. Wie sieht es denn aber aus eben mit diesen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, die ja viel aus Polen, der Sowjetunion kamen? Wie haben die dann ja doch eine für sie Befreiung erlebt hier 1945?
Die haben natürlich sehnsüchtig darauf gewartet, dass es hier endlich vorbei sein wird. Die haben sich, das habe ich dort aus Erlebnisberichten ablesen können in den USA, da sind nach dem Krieg sozusagen ehemalige amerikanische Kriegsgefangene befragt worden, die im Februar und März 1945 noch in Halle waren. Und die sagen aus, dass ausgerechnet sie dann an die großen Plätze der Stadt gebracht worden sind, in ihren amerikanischen Uniformen, in denen die ja waren, um dort Trümmer zu räumen und um der Bevölkerung sozusagen ein direktes Feindbild zu bieten. Schaut es euch an, so sehen die aus, die unsere Stadt kaputt schlagen. Das war so der Hintergrund. Und die haben sich beim Trümmerräumen noch beschimpfen lassen müssen und die wurden beworfen mit Steinen und allem Möglichen. Das beschreiben da einige. Im Wesentlichen weiß ich aus ganz vielen Unterlagen, wir hatten ja über 100 Zwangsarbeiterlager hier bei uns in der Stadt, auch in diesem Gebiet, dass die meisten von den Menschen, die den Krieg überlebt haben, es gibt auch mehrere tausend Opfer unter diesen Zwangsarbeitern während dieser Luftangriffe bei Kriegsende. Aber die allergrößte Zahl überlebt natürlich, die bleiben in den Lagern, die werden zunächst versorgt von den Alliierten und dann beginnt man relativ zeitig, schon Ende April, Anfang Mai geht das los, die Leute sozusagen nach Nationen zu sortieren und man hilft ihnen zurück in ihre Heimatländer. Und das passierte im Großteil, indem man die ausgeflogen hat. Es gab damals einen Flugplatz in Halle. Der ist genau an der Stadtgrenze von heutzutage zu sehen, von Halle nach Halle-Neustadt, da wo jetzt dieses Audi-Autohaus draufsteht, direkt an der Stadtgrenze vorne, wo die B80 in die Stadt sozusagen reinführt. Dort war der Tower dieses Flughafens und das ist ein ganz großes Gelände gewesen. Und von dort sind diese ausländischen ehemaligen KZ-Häftlinge und so weiter ausgeflogen worden. Da gibt es auch bewegte Bilder drüber. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ein ganz anderes Problem waren die Osteuropäer, ne? Die Russen, die Polen und so weiter. Denen konnte man ja nicht zurückhelfen in ihre Heimatländer. Die sind zu großen Teilen kriegszerstört gewesen. Und es gab in diesen Ländern gar keine Ansprechpartner, mit denen man hätte verhandeln können oder irgendwas organisieren können, wo man diese Menschen hinschickt. Und das sind dann ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Die haben wir 46 und 47 hier noch im Stadtbild. Und da kümmert sich dann die sowjetische Besatzungsmacht auf eine Art und Weise drum, die unmenschlich gewesen ist, das muss man so sagen. Denn sie lassen die Stadtbevölkerung überprüfen behördlich. Die Leute müssen sich registrieren lassen, sie müssen sagen, wo sie her sind, aus welchen Ländern. Und der Hintergrund ist eindeutig, dass die Sowjets herausfiltern wollen, wer aus dem Gebiet der Sowjetunion stammt oder aus Polen. Da sind also auch viele dabei. Und man beabsichtigt dann, diese ehemaligen KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter in die Sowjetunion zu repatriieren. Dafür werden zentrale Lager gebildet. Das ist ausgerechnet wieder der Rote Ochse, der ein Gefängnis gewesen ist und auch blieb. Aber man hat mehrere Gebäude dort freigeräumt und hat diese als Repatriierungslager genutzt. Und von dort aus wurden die dann, wenn eine größere Zahl beisammen war, in Züge verfrachtet und auf das Staatsgebiet der Sowjetunion gebracht, wo viele von ihnen in den Gulag gekommen sind unter dem Vorwurf, wieso lebt ihr noch? Wer den Krieg bei den Nazis überlebt hat, muss mit denen irgendwie kollaboriert haben. Und eine große Zahl von diesen Menschen ist im Gulag umgekommen. Wir haben noch einige Zeitzeugen erleben dürfen. Ein junges Mädchen, die 14 war, als sie nach Deutschland verschleppt worden ist und 17, als sie befreit worden ist. Und selbst sie hat 7 Jahre Gulag bekommen unter dem Vorwurf, sie habe mit den Deutschen zusammengearbeitet. Sie hat uns noch 2-mal besucht und ist im Jahre 2013 dann ganz schnell verstorben. Also wir haben über diese Dinge im Überblick ganz viele Informationen, aber im Detail einzelne Schicksale nachzuvollziehen, das ist schwierig. Es ist eine riesengroße Masse von Menschen, die damals unterwegs war.
Sie hören das Mittagsmagazin auf Radio Korax, das wir heute live vom Steintor senden. Ich stehe mit Michael Fiebig, Leiter der Gedenkstätte Roter Ochse, in Halle am Steintor vor einem Denkmal, das an das Kriegsende 1945 und die Rolle der US-Armee erinnern soll. Sie haben es schon angesprochen, der Rote Ochse war hier als ein Gefängnis, als ein Zuchthaus in Halle. Wie lief denn dort die Befreiung ab? Wer befand sich zu dem Zeitpunkt noch dort als Häftlinge?
Auch hier ist die Überlieferung nicht so vollständig, wie wir das gerne hätten. Wir wissen, dass heute vor 75 Jahren, am 3. April 1945, zum letzten Mal Hinrichtungen im Roten Ochsen stattgefunden haben für den obersten Gerichtshof der Wehrmacht. Da sind also nochmal Soldaten geköpft worden, die dieses Gericht, was zu dem Zeitpunkt noch in Torgau gesessen hat, zum Tode verurteilt hat. Am 10. April, also nochmal eine Woche später, fanden dann die letzten Hinrichtungen statt. Und am 11. April hat die Zuchthausleitung auf Anweisung von oben beschlossen, ca. 500 Gefangene, alles Männer, die hohe Reststrafen abzubüßen hatten oder aus anderen Gründen, aus politischen Gründen im Gefängnis saßen und Ausländer aus dem Roten Ochsen wegzubringen. Das offizielle Ziel dieses als Evakuierungsmarsch bezeichneten Transportes sind 2 Strafanstalten in Bayern gewesen. Aber ich glaube, man hat beim Abmarsch schon gewusst, dass die dort wahrscheinlich niemals landen würden. Intern wurde das Konzentrationslager Flossenbürg in der Oberpfalz als Ziel angegeben. Und tatsächlich ist der Marsch aber nach 4 Wochen heillosen, chaotischen Ablaufes gestrandet. in der Nähe der Stadt Pilsen in Böhmen, also heute in Tschechien. Zu dem Zeitpunkt lebten von den 500 Gefangenen noch höchstens die Hälfte. Der Transport führte aus dem Roten Ochsen mit sich 26 zum Tode verurteilte Männer. Von denen lebten, als der Marsch zu Ende war, Anfang Mai 1945, noch 19. Und die sind dann auf Befehl der Gestapo in Pilsen in einem Steinbruch noch erschossen worden. Im Roten Ochsen blieben zurück, wir schätzen heutzutage, etwa 850 männliche und etwa 150 weibliche Gefangene. Die Frauen stammten eigentlich aus einem Gefängnis, was in der kleinen Steinstraße gewesen ist und bei diesem Bombenangriff am 31. März 1945 zerstört worden ist. Und unter den Gefangenen im Roten Ochsen befanden sich dann im Todestrakt noch, war noch übrig, vier Frauen. Zwei junge Frauen, Anfang 20, und zwei alte Damen, 72 und 74 Jahre alt. Die waren zum Tode verurteilt, alle wegen Lebensmitteldiebstahls. Und die Urteile hatte man nicht mehr geschafft zu vollstrecken. Die Anordnung aus Berlin war noch nicht gekommen. Diese Frauen hatte man nicht mit auf den Evakuierungsmarsch genommen, weil der nur für Männer vorgesehen war. Und diese vier Frauen und geschätzte 600 Gefangene sind bei Kriegsende noch im Roten Ochsen. Die Amerikaner sind dort hineingefahren. Das liegt ja im Norden der Stadt. Das heißt, dort hatte sich die Wehrmacht am 17. April 1945 schon zurückgezogen. Sie haben das Gefängnis besetzt mit einem Panzer und ich glaube 6 Mann Besatzung und haben am Nachmittag dann Militärpolizei und Gerichtsoffiziere geholt und die haben das Gefängnis dann übernommen. Und es ist völlig unspektakulär, was da passiert ist.
Aber die Menschen wurden befreit. Es gibt sehr eindrückliche Fotografien, die auch von den Berichterstattern aufgenommen wurden, die quasi im Gefolge der US-Armee waren. Kann man auch sich ansehen in der Gedenkstätte, sobald sie dann wieder geöffnet ist. Jetzt haben wir quasi viel über Verfolgte gesprochen in NS-Deutschland. Was kann man denn rekonstruieren an Einstellungen in dieser deutschen Tätergesellschaft? Also Sie haben gerade ausgeführt, bis in die letzten Tage morden die Deutschen und sind quasi tätig, obwohl ganz klar absehbar ist, dass sie diesen Krieg verloren haben.
Ich glaube, dass die Masse der Bevölkerung das gar nicht als Befreiung empfunden hat, was hier damals abgelaufen ist, sondern eher, wenn es denn schon vorbei war, waren sie einfach erleichtert, dass es vorbei war und unsicher darüber, was jetzt kommen würde. Aber dass der Krieg endlich vorbei war, das hat die Leute schon erreicht. In den letzten Monaten davor kann ich das ja nur ein bisschen einschätzen für die Bevölkerungsgruppe, mit denen ich zu tun habe, gerade bei der Justiz. Wir sehen im Staatsanwaltschafts- und im Richterbereich einige, die jetzt plötzlich anfangen, ein bisschen kürzer zu treten, mildere Strafen zu fordern oder milder zu urteilen, als es bei gleichen Delikten vorher der Fall gewesen ist. Also die merken, dass es irgendwann vorbei ist. Und auf der anderen Seite hat man die Hardliner, die bis zum Schluss durchziehen. Und dann hast du die Klassiker, die, egal was kommt, ihre Aufgabe wahrnehmen und nicht nach links und nach rechts schauen. In der Hinrichtungsstätte ist es vielleicht am besten zu sehen. Am 10. April, da sind die Amerikaner gar nicht mehr so weit weg von der Stadt, wird immer noch hingerichtet bis zum Schluss. 16 Uhr laufen die nochmal durch die Todeszellen und da sitzt noch ein Hallenser drin, dessen Rückmeldung, ob das Urteil jetzt vollstreckt werden kann oder nicht, noch gar nicht da ist. Und auch darüber wird ein Protokoll angefertigt. Man teilt ihm mit, dass er demnächst hingerichtet wird. Und sie haben ihn offensichtlich gleich mitgenommen, weil normalerweise diese Ankündigung der bevorstehenden Hinrichtung, so hieß das Protokoll, immer 6 Stunden vorher passierte, damit die Leute noch Abschiedsbriefe schreiben konnten. Diese Zeit hat man ihm gar nicht mehr gegeben. Und der Totenschein von ihm, auch das formal juristisch und verwaltungstechnisch korrekt, ist dann 16.20 Uhr ausgefüllt, mit allem, was dazugehört. Die Richtstätte wird gesäubert und das nächste Protokoll angefertigt, wonach die zum 17. April ab 15.30 Uhr wieder zur Verfügung steht. Aber am 17. April 15.30 Uhr standen die Amerikaner am Hof der Hinrichtungsstätte. Die haben das beendet und nicht irgendwelche einsichtigen Juristen. Die hätten noch weitergemacht, solange wie es gegangen wäre.
Das sind ja Geschichten, die man in Halle relativ wenig hört. Also Sie haben schon angesprochen, diese friedliche Übernahme der Stadt ist ja etwas, was auch sehr populär ist. Es gibt diese Geschichte, dass die Leute sollen weiße Laken aus den Fenstern hängen, wo auch ziemlich klar ist, dass das so stark nicht passiert ist, dass die Leute diesem Aufruf wenig gefolgt sind. 2015 gab es vor 5 Jahren also schon mal 70 Jahre Rückblick auf das Kriegsende in Halle. Es gab große Feierlichkeiten. Und ich zitiere mal kurz die gesellschaftskritische Odyssee mit einem Statement zu diesen Feierlichkeiten damals. Mit der Einengung der Erinnerung in Halle auf den April 1945 und den Streit der örtlichen Stadtpolitiker, wem denn nun der Verdienst zukäme, dass Halle nicht bombardiert wurde, wird vor allem eines erreicht. Es wird verdrängt, warum es überhaupt notwendig war, dass amerikanische Soldaten nach Deutschland einmarschieren und der Volksgemeinschaft das Handwerk legen mussten. Soll heißen, es wird verdrängt, warum der Nationalsozialismus nicht mit einem Generalstreik und nicht von innen heraus besiegt wurde, sondern durch Bomben und Panzer der alliierten Armeen zur Strecke gebracht werden musste. Abschließend, wir stehen hier an einem Denkmal, also an einem Teil von Erinnerungskultur in der Stadthalle. Die Frage, was braucht es denn für einen anderen Fokus eigentlich in diesem Gedenken an das Kriegsende in Halle?
Ich glaube, nicht bloß im Gedenken an das Kriegsende, sondern überhaupt gibt es sowieso auch in der Erinnerungspolitik, die wir vertreten in der Gedenkstätte, so eine Schwerpunktverschiebung. Wir schauen viel mehr drauf, wie ist eigentlich die Gesellschaft damals organisiert gewesen? Was wussten denn die Einzelnen von den Verbrechen, die stattfinden? Die haben es doch relativ zeitig gesehen. Die KZs, die ersten, gibt es schon 1933. Dann gibt es ganz viel Informationen über das, was während des Krieges passiert und was an Verbrechen unterwegs ist. Und immer mehr einfache Deutsche, die zum Beispiel als Soldaten eingezogen werden oder als Polizisten Dienst tun oder sonst was, die wissen ganz genau, was hier gelaufen ist. Und vielleicht ist es dieses hohe Maß dessen, was die Leute halt mitgemacht haben und was sie die ganzen Jahre geschluckt haben, wo sie nichts dagegen getan haben, dass das einer der vielen Gründe gewesen ist, warum sie eben nicht zum Aufstand kommt, sondern dass dieses Volk hier befreit werden musste von ihrer eigenen Geschichte, wenn man so will. Und was wir eben machen in den letzten Jahren, ist viel genauer drauf zu schauen, was sind das eigentlich für Menschen, die in bestimmte Vorgänge einbezogen sind. Einfaches Beispiel: Als es mit den Hinrichtungen beginnt 1942, interessieren sich relativ schnell verschiedene Institute, verschiedene Universitäten für das Leichenmaterial, was da entsteht. Und dann kommt eben jemand, der Professor ist an einem zoologischen Institut der Universität. Im ersten Moment glaubt man gar nicht, was der damit zu tun haben könnte. Und der hat aber eine Forschung zu laufen über ein Medikament, womit die Sichtfähigkeit des menschlichen Auges verbessert wird, des männlichen Auges, genau genommen. Das ist ein Medikament, das für U-Boot-Fahrer entwickelt wird. Die sollen länger durchhalten bei diffusem Licht. Und dann hat er das entwickelt und muss es jetzt an Menschen ausprobieren. Und dann kommt er auf die Idee, das könnte man an Zuchthausgefangenen machen, die zum Tode verurteilt sind. Denn die sind ungefähr so alt wie U-Boot-Fahrer, die sind jung und kräftig, wenn man Glück hat. Also für deren Körper ist das. Und dann kann man auch mit dem Forschungsresultat gut arbeiten. Und dann macht er das 1944. Und wenn ich mir den angucke, dann frage ich mich, wenn dem einer 1933 gesagt hätte, was er 1944 machen wird. Ich glaube nicht, dass er geglaubt hätte, dass es so sein wird. Das heißt, wir können in solchen Zeiten sehen, unter solchen extremen Bedingungen, wozu Menschen in der Lage sind. Und genau das kann man in die Gegenwart übertragen. Wie viel nimmt man denn noch wahr von dem, was hier an Populismus unterwegs ist und schluckt das runter und sagt, na ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Aber genau so hat es mal angefangen und dann geht das schrittweise weiter. Und die Leute gewöhnen sich dran und sind irgendwie mit involviert und ganz zum Schluss ist gar keiner mehr da, der sich gegen irgendwas auflehnen könnte. Dafür sind Gedenkstätten, glaube ich, von großem Nutzen. Denn ansonsten könnte man Museum draußen dran schreiben und sagen, hier kann man sich was anschauen, was man lieber hätte sein lassen sollen. Aber das wissen wir doch schon.